Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedecke,
eure ModeratorInnen von Niere2Go.
In der heutigen Folge haben wir uns zu einer kleinen Talkrunde zusammengefunden. Zusammen mit mir sitzen hier Jan Kielstein aus Braunschweig, Moritz Schanz aus Stuttgart und Thomas Weinreich aus Villingen-Schwenningen auf der Sonnenterrasse des San Diego Convention Center, um über wichtige Themen der Kidney Week 2024 zu sprechen. Erstmal herzlich willkommen euch allen, schön, dass ihr da seid und euch mit mir zusammen hier hergesetzt habt. Und am heutigen Morgen wurde die Kidney Week von einem sehr hochkarätigen Speaker eröffnet, der auch gleichzeitig eines der wichtigsten Themen unserer Zeit bearbeitet hat. Es gab eine State-of-the-Art-Lecture und die kam von David Roux. Der ist Global Chief Medical Officer und Vice President of Healthcare bei Microsoft in Redmond. Und sein Talk hatte den Titel Accelerating Healthcare Innovation in Nephrology with Artificial Intelligence. Also ein wirklich herausforderndes Thema. Ich fand es besonders beeindruckend, dass er tatsächlich Arzt ist und 1988 hat er erzählt, über künstliche Intelligenz promoviert hat. Und zu dem Zeitpunkt hat sich noch kein Mensch dafür interessiert. Und heute ist es völlig anders. Moritz, du bist der Jüngste hier am Tisch. Wie war das für dich? Du beschäftigst dich auch mit den Themen. War das ein guter Talk für dich oder hat es dir neue Erkenntnisse gebracht?
Also von der Präsentation hat er das natürlich super gemacht. Das erwartet man natürlich auch von so jemandem. Es war eine sehr gute Übersicht über das Thema. Jetzt für mich selbst war jetzt nicht viel Neues dabei, aber ich beschäftige mich ja auch schon von dem Thema. Und gerade für die, die vielleicht jetzt, und das ist sicherlich auch die Mehrzahl der Ärzte, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, war es sicherlich eine sehr gute Übersicht. Und ich fand es auch toll, dass es jetzt so prominent auch dieses Thema im Rahmen dieses Kongresses da gesetzt wurde, weil es wirklich was ist, was uns alle betreffen wird und was natürlich auch die Medizin revolutionieren wird. Und auch wenn das schon so lange quasi bearbeitet wird und sich da auch lange Zeit gar nichts getan hat, ist es jetzt sicherlich der Zeitpunkt da, auch die Ärzte mit ins Boot zu holen.
Jan, wie ist deine Perspektive da drauf?
Also ich fand den Talk für das Publikum angemessen. Ich glaube, er hat die Mehrheit, die wahrscheinlich von KI gar nicht so sehr viel Ahnung hat, sehr gut abgeholt. Hat auch nochmal klar gemacht, dass das jetzt keine Entwicklung der letzten 2-3 Jahre ist, sondern wie er am Beispiel seiner Promotionsarbeit sehr eindrucksvoll erklärt hat, wir schon auf fast ein halbes Jahrhundert zurückblicken, was diese Thematik anbelangt. Und er hat auch sehr schön erklärt, dass das, was technisch möglich ist, jetzt natürlich sehr gut genutzt werden kann, weil das User Interface erstmalig so ist, dass es auch Leute, die nicht auf MS-DOS stehen und ähnliche Dinge, dass die damit umgehen können. Also so, wie man das heute über die Smartphones machen kann. Ich fand eine Botschaft sehr wichtig und die, glaube ich, müssen wir uns sehr zu Herzen nehmen. Er selbst hat gesagt, er versteht sich als Dolmetscher zwischen zwei Disziplinen, zwischen der IT-Welt auf der einen Seite und der Medizin auf der anderen Seite. Und ich glaube, das, was wir brauchen, sind dringend mehr Menschen, die diese Fähigkeit haben, in beiden Gebieten so gut unterwegs zu sein, dass sie als Dolmetscher dienen können. Und ich glaube, dass wir auch langfristig nicht umhin kommen, uns und den medizinischen Nachwuchs zu ertüchtigen, das Potenzial, aber auch die Gefahren dieser Technologie zu erkennen und mit zu beeinflussen. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass die einen vor sich hinarbeiten und Dinge entwickeln und die anderen immer nur staunen und sich die Nase irgendwie an der Scheibe platt drücken und sagen, oh, ist ja toll, was da alles geht. Aber das ist kein erfolgsversprechendes Rezept. Wir müssen mit denen zusammenarbeiten. Wenn wir das nicht bald tun, rennt die Entwicklung davon, verselbstständigt sich gar nicht mal aus bösem Willen heraus, sondern wegen des mangelnden Feedbacks aus der Medical Community. Und da müssen wir dringend was nachholen. Und ich freue mich, dass hier am Tisch ja zumindest zwei Leute sitzen, die auch über diese Dolmetscherfähigkeiten verfügen. Aber das reicht eben nicht aus, sondern wir müssen mehr Menschen ertüchtigen. Und das muss rein in das Curriculum sowohl des Medizinstudiums als auch in das Curriculum von Weiterbildung.
Ja, absolut. Ne?
Ich finde, das hat es auch ganz gut reflektiert, gerade diese Tatsache, dass vielleicht die Mediziner gar nicht so viel mit der Industrie zu tun haben. Wenn man sich die Poster angeschaut hat, war ich eher enttäuscht. Und das natürlich beruhigt einen das ein bisschen, dass man denkt, ja gut, die kochen auch nur mit Wasser. Aber es ist schon so, dass man, wenn man sieht, was in der Industrie alles möglich ist, wenn man dann wieder hier in unsere Medizinerkreise guckt und sich die Poster anguckt, dann hat man so das Gefühl, dass da einfach noch nicht so das Gleichwertige ist, dass man da noch nicht auf Augenhöhe ist mit der Industrie. Und ich denke, das ist sicherlich auch eine Gefahr, dass wir dann abgehängt werden.
Ja, und auch wenn ich das noch schnell ergänzen darf, auch im Hinblick auf Patientensicherheit. Ja, was betreiben wir für einen Aufwand, um diese Strahlenschutzkurse immer up-to-date zu halten? Aber es gibt keinen KI-Kurs. Und ich glaube, für die Zukunft ist ein KI-Kurs in der Medizin deutlich wichtiger als ein Strahlenschutzkurs.
Gehört auch natürlich in die Ausbildung schon integriert. Ja. Und für uns alle muss man sagen, wir müssen es alle dringend nachholen. Ja. Ich finde, diese Dolmetscherfunktion, das hast du wunderbar gebracht. Und das ist genau das Problem. Wir haben, also jetzt hat die Industrie, die sind ja da sehr groß, die holen sich ihren Dolmetscher und kaufen sich das sozusagen Know-how zu. Wir machen das in der Medizin eigentlich ja normalerweise nicht, weil wir denken, ja, wir können auch alles. Ja? Aber ich glaube, das ist zwingend notwendig, dass wir dieses Wissen akquirieren und unsere eigenen Dolmetscher haben, ausbilden, beschäftigen und sozusagen dann damit umgehen können. Thomas, wie hast du das wahrgenommen, von der Praxisnähe, sage ich jetzt mal, waren ja einige Themen, die sich schon sehr klar so bewegt haben, dass man das Gefühl hat, da spricht jetzt jemand von einem größeren Gesundheitsunternehmen und nicht unbedingt von Microsoft, ja?
Genau, so würde ich das auch wahrnehmen. So werden die das sicher auch weiter vorantreiben, also Tools entwickeln, soweit sie nicht alle schon in großem Stil auch haben, um nicht nur das Datengeschäft zu betreiben, sondern natürlich auch dann Tools zur Verfügung zu haben, wo man dann im praktischen Alltag mit umgehen kann, die einem sicher auch in der einen oder anderen Stelle einen Mehrwert vielleicht generieren, als wir uns das heute vorstellen können. Nicht diese Stimmerkennung, das Extrapolieren aus irgendwelchen Sprachmodi heraus auf den psychischen Grundzustand des Patienten, das ist interessant, wichtig und wahrscheinlich in mancher Situation auch sehr hilfreich und geht natürlich weit über das hinaus, was man normalerweise so versteht, dass man sagt, man hat da einfach ein technisches Tool, das uns noch viel einfacher und schneller irgendeine Anamnese zusammenbastelt. Das ist ja nicht das, wo es letztlich bei stehen bleibt, nicht?
Aber auch das haben wir ja bisher nicht. Also ehrlicherweise, das ist ja das, wo man sich denkt, ja bitte gib mir das, weil das ist ja eine echte Erleichterung,
das
oder?
Das ist für mich eine Erleichterung, aber das ist für mich noch etwas, wo ich sagen kann, das kannst du noch mit Oldschool im Grunde ein großes Stück weit handeln. Der Mehrwert der künstlichen Intelligenz kommt ja eigentlich erst dahinter, nicht indem sie dann nämlich auf Daten zurückgreift, die du eigentlich primär gar nicht auf deinem Schirm hast, sondern diese dir miteinander verknüpft. In den Fall integriert und die dann, was weiß ich, von der Diagnose über die Therapie, auch über mögliche, und das ist ja auch sehr spannend gewesen, was er skizziert hat, diese Idee, dass man aus bestimmten Datensätzen eines Patienten eigentlich schon sehr früh, ja, da spricht man noch gar nicht vom Patienten, nicht? Da sprichst du noch von jemand, der gar nicht vor dir steht, in dem du schon sagen kannst, passen Sie mal auf, konsultieren Sie mal Ihren Doktor, da stimmt gerade was nicht. Ja, aus was er sagt, das Beispiel war das mit den Augen, diese Retina-Diagnostik, war für mich ausgesprochen spannend, also was man alles aus so einer technisch durchgeführten Untersuchung Rückschlüsse ziehen kann, das ist unglaublich. Und da befürchte ich ein klein wenig, egal wie wer wir sehr wie strampeln und uns anstrengen werden, zumindest so wie wir hier sitzen, also selbst wenn wir noch so affin sind, wir werden nie in die Situation kommen, ermessen zu können, was technisch geht und damit auch wirklich die letzten Fantasien zu haben. Nicht? Sondern wann kommen wir hier auch mal in die Pole Position und sind die das Thema führen.
Ja, wobei wir ja die Fragen stellen können. Ich glaube, das ist ja unser Vorteil. Wir stellen ja die Fragen.
Wir müssen die stellen.
Und müssen die stellen. Und dann müssen die Companies ja das mit beantworten. Ne?
Was ich auch nochmal interessant fand, war die Erklärung, dass wir jetzt zunehmend auch Tools haben, zu verstehen, wie KI zu einem bestimmten Ergebnis kommt. Also wenn wir das jetzt umdrehen und sagen, wenn uns KI sagt, guck mal, wenn ihr Patientinnen anseht, achtet mal bitte darauf noch mehr, weil das ein wichtiger Punkt ist. Also so können wir natürlich auch mit unserer konventionellen Arbeit weiter nach vorn kommen. Also die beruht ja im Moment jetzt nur auf Erfahrungswerten, die über Generationen gewachsen sind. Aber wenn KI uns jetzt sagt, ich tue hier so schlau und ich bin hier so schlau, weil ich auf was ganz anderes achte, auf das ihr nie geachtet habt, dann kann man das natürlich wieder in die Klinik zurückübertragen und sagen, ach Mensch, vielen Dank für den Hinweis, haben 120 Jahre Leute gar nicht drauf geachtet, machen wir jetzt mal und dann bringt uns das vielleicht auch mit unserem klinischen Skillset voran. Denn die Gefahr, die ich sehe, ist, dass KI ein Ersatz sein soll oder bekommen die Ersatzfunktion zugesprochen bekommt. Und ich glaube, das darf es nicht sein. Es soll uns helfen, es soll Dinge schneller machen, es soll uns Nervkram abgeben, aber wir müssen trotzdem über ein Skillset verfügen. Nur KI wird es nicht bringen und nur KI wird uns nicht helfen, einen Akutkatheter zu legen. Ja. Und nur KI wird uns auch nicht helfen, einen schwierigen Dialyseschand zu punktieren.
Absolut. Und ich meine, da gibt es ja auch starke Hinweise drauf. Ja, ich meine, es gibt ja einerseits die Daten zum Beispiel aus der Dermatologie, wo man ja auch schon gezeigt hat, dass die KI zwar super performt, aber dass die Performance noch besser wird, wenn die Kombination KI plus erfahrener Arzt da ist und auch diese Geschichte mit dem Augenhintergrund, ja, was ja eigentlich auch in der Anwendung super simpel ist. Ja. Man geht zum Augenoptiker, legt das Kinn auf die Unterlage und er macht einen Shot vom Augenhintergrund und man hat eigentlich die Basis, um eine weiterführende Diagnostik zu bekommen. Ich meine, ehrlicherweise, die Geräte könnten wir uns auch genauso hinstellen. Ja. Und da gab es ja auch letztes Jahr schon wunderbare und ich glaube auch vorletztes Jahr wunderbare Poster dazu, die das Thema immer wieder bearbeitet haben, die Diagnose nicht nur von Hypertonie, sondern auch zum Beispiel die Diagnose wahrscheinlich von einer diabetischen Nephropathie und sowas dramatisch erhöht haben. Wenn man sowas relativ Simples eigentlich macht und eigentlich, ich sag mal, wahrscheinlich gibt es inzwischen auch Lösungen, wo man das mit einer App lösen kann. Also ich glaube, es gab mal so eine Challenge, da hat eine Schweizer Gruppe gewonnen, die haben dann innerhalb von 3 Tagen haben die praktisch ein Tool programmiert, mit dem sich über ein Bild, ein Smartphone-Bild des Augenhintergrunds praktisch neurologische Diagnostik abbilden lässt. Also wenn man sich das mal vorstellt, wie simpel in Anführungszeichen sowas sein kann, dann ist es ein Drama, wie schlecht wir eigentlich mit dem sind, was wir gerade haben, oder? Moritz schmunzelt schon.
Ja, tatsächlich. Also ich denke, die Möglichkeiten, die sind da unbegrenzt. Und ich finde es auch wichtig, was Jan gesagt hatte, ist, dass ich glaube, wir sollten nicht die Furcht haben, dass wir ersetzt werden. Oder das ist ja auch nicht das Ziel, dass wir ersetzt werden durch die KI. Wir sollten unterstützt werden. Und da gibt es ja das Konzept der Augmented Intelligence, dass wir unsere Skills verbessern können oder unterstützt werden und wir vielleicht auch einfacher dann zu dem Ergebnis kommen. Und ich glaube, das ist absolut wichtig. Ich finde, das ist das, woran wir arbeiten sollten, dass wir da einfach unsere Fähigkeiten haben, vielleicht auch noch Personal befähigen, das eben bisher nicht die Fähigkeiten hat, dieses Upskilling sozusagen, dass wir vielleicht auch Pflegekräften manche Aufgaben anvertrauen können, die sie mit der KI umsetzen können. So dann auch vielleicht dem personellen Engpass perspektivisch da entgegenwirken zu können.
Ja. Aber der David Rue hat natürlich ein bisschen ein heile Weltbild gezeichnet, Thomas, da bist du ja auch relativ kritisch. Das war ja schon so, dass er natürlich 1000 Möglichkeiten aufgezeigt hat, aber er hat natürlich die problematischen Felder auch so ein bisschen außen vor gelassen, weil er sitzt natürlich, sagen wir mal, im Driving Seat auf der IT-Seite und weiß, dass es kein Problem ist, irgendwo mal eine Milliarde abzuheben, um ein neues Projekt zu launchen und irgendwelche überzeugenden Dinge zu machen. Aber wir haben ja schon auch ein paar Herausforderungen, die man also mal auch aus formellen Gründen nicht so einfach lösen kann.
Na, das ist das eine. Und das, um nochmal darauf zurückzukommen, was vorhin anklang, ist die Frage, wie du gesagt hast, wir müssen die Frage stellen, die Tech-Firmen werden sie in irgendeiner Form uns vielleicht beantworten oder werden uns helfen können, da dabei bestimmte Dinge zu adressieren. Den Spieß kann man auch umdrehen und fragt sich mal, was für ein Interesse hat eigentlich eine Firma wie Microsoft oder auch die anderen Tech-Giganten, die ja in eine ähnliche Richtung auch arbeiten, daran, sich an solche Fragen heranzumachen und gerade mit dieser Technik und mit dieser Art und Weise da dran zu machen, mit was arbeiten sie da? Das ist ja nicht für die Caritas. Ich meine, das muss man sich nicht einbilden.
We want to make the world a better place.
Ja, das kann man so nennen, wenn man davon überzeugt ist, dass eine Welt unter dem Siegel von Microsoft a better place ist. Ja, das ist jetzt sehr, klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr pessimistisch oder so, aber ich glaube, das darf man bei den ganzen Dingen nicht außer Acht lassen. Auch da gibt es Interessen, und zwar nicht zu gering. Und man muss sehen, und auch das ist noch nicht mal die einzige, sondern dann kommen natürlich andere Spieler mit hinein, die von so einer Technik natürlich auch profitieren und von diesen Datenbergen, die da generiert werden. Ja, wenn wir an die Versicherungsunternehmen denken, wenn wir daran denken, was du heute offenbar dann in kurzer Zeit mit einer vielleicht dann auch nicht mehr sonderlich aufwendigen persönlichen Risikoanalyse laufen lassen kannst. Warum stelle ich die nicht in das Vorzimmer meiner Versicherungsagentur und lasse den Versicherungsantragsteller da erstmal durchlaufen, bevor ich sage, Sie versichern wir gerne oder vielleicht auch nicht so.
Ist jetzt ich meine, aber die privaten Kostenträger machen ja sowas. Ja, ich meine, das ist halt auf der gesetzlichen, staatlichen Ebene kann man das, glaube ich, nicht machen und das kann man ja aber auch regulieren.
Aber das kommt ja in einer ganz anderen Tiefe.
Natürlich, natürlich.
In einer völlig anderen Tiefe, weil bis jetzt kannst du zwar sagen, ich mache das nicht bei Dingen, die auf dem Tisch liegen, aber wenn wir mal in der Lage sind zu sagen, wir gucken eigentlich in eine Zukunft rein mit einer gewissen wahrscheinlichen Belastbarkeit, was ja da kommt, was da in der Vorstellung ist, dann wird da eine andere Geschichte draus.
Aber man kann natürlich auf der Basis andere Kalkulationen machen und auch anders abschätzen, ökonomisch, was sozusagen das Gesundheitswesen braucht und wie man vielleicht dann auch anders steuern kann. Aber ich glaube, ein Punkt, was du gerade als Frage offen gelassen hast, und das kann man ja nochmal ergänzen, es ist völlig klar, weltweit gibt es nur einen Markt, der in die Zukunft hinein massiv wachsen wird. Und das ist Healthcare. Das ist völlig klar identifiziert, weil wir sind inzwischen mit IT, mit Smartphones, mit Fahrzeugen, Klammer auf, vielleicht außer China und Indien, Klammer zu, das ist ausgeschöpft. Aber Healthcare, da steckt dermaßen viel Geld drinnen und da sind die Menschen natürlich auch bereit, sagen wir auch auf privatwirtschaftlicher Basis, muss man ja bloß mal hier in die USA und andere Länder gucken, so wahnsinnig viel Geld auszugeben, dass das einfach für die Firmen wahnsinnig attraktiv ist. Und die brauchen ja ständig für ihre Aktionäre wieder die nächsten 10%, 15%, 20% Rendite und die lässt sich halt im Healthcare-Markt natürlich leider, muss man sagen, dramatisch gut machen. Ja.
Aber ich denke, gerade da müssen wir natürlich als Mediziner auch gut aufpassen, dass wir eben den Anschluss nicht verpassen und dass wir vielleicht auch so eine Art Überwachungsfunktion haben, dass eben nicht nur die wirtschaftlichen Interessen jetzt von den Unternehmen da einfließen, sondern wir auch unmittelbar auch die Interessen des Patienten vertreten. Und ich glaube, da müssen wir natürlich jetzt gucken, dass wir den Anschluss nicht verpassen, dass wir immer so ein bisschen mit up to date sind, dass wir immer das mitverfolgen, mit drin sind, damit wir dann auch überhaupt mitreden können.
Also ich glaube, dagegen sein reicht nicht aus. Dagegen sein ist kontraproduktiv.
Kann man auch nicht. Das ist keine Frage, ob ich dafür oder dagegen bin.
Dann werden wir auch nicht gefragt.
Aber wir können schon in Europa entscheiden, ob wir Teil der Entwicklung sein möchten und können, auch mit unserer Gesetzgebung, oder ob wir der Entwicklung nur ausgeliefert sind, die dann woanders gemacht wird. Und deswegen gibt es eben dazu keine Entwicklung, also keine Alternative. Wir müssen Teil der Entwicklung irgendwie werden und wir müssen gucken, welche ethischen Maßstäbe dort zugrunde gelegt werden, wie bei anderen Technologien auch, also Präimplantationsdiagnostik etc. Nur, dass das jetzt hier mehrere Lockstufen intensiver und gründlicher und umfassender ist als all das, was mir einfällt, wo wir vorher ethische Diskussionen geführt haben. Weil es wirklich wahrscheinlich aus aus unserem Kaufverhalten bei Amazon zusammen mit unserem Augenhintergrund plötzlich irgendwie dann jemand die Festlegung trifft, wir kommen nicht mehr auf eine Intensivstation, denn Menschen, die das gekauft haben, sind auch relativ früh gestorben. Ja? Also das, ja. Und das möchte natürlich keiner haben, so etwas.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht? Das, der gestern dann in der Sitzung ja auch nicht anklang.
Gar nicht. Nein, also es war alles positiv.
Die ethische Begleitung, da geht es ja gar nicht darum, um negativ oder, oder positiv zu werden, sondern einfach um zu sagen, das wirft aber Fragen auf, die eine ethische Begleitung und auch eine Grenzsetzung wahrscheinlich in einer gewissen Weise auch sicher mit bedarf. Da geht man vor lauter Begeisterung über den schönen Schein, Klammer auf, vielleicht auch intendiert, Klammer zu, drüber hinweg.
Nicht? Ja. Und es ist erstaunlich, denn wenn ich mir überlege, was es für Diskussionen gab in Bezug auf den Autopilot eines berühmten Kraftfahrzeugherstellers, ja, was es da für ethische Diskussionen gab. Und hier wird sozusagen, ich will nicht sagen durch die Hintertür, aber hier wird jetzt am ganz großen Rad gedreht. Genau. Also wo die Frage, hält jetzt dieses Automobil auf den Rennen oder auf die Frau mit Kinderwagen beim Ausweichmanöver. Das sind ja Peanuts, ja, um mal im Deutsche Bank-Slang zu bleiben. Das finde ich schon ganz erstaunlich.
Und darum heißt es ja nicht Autopilot, sondern Co-Pilot bei Microsoft.
Richtig.
Das ist ein feiner Unterschied. Ja. Also ich sehe schon, es war schon, auch wenn es nur mal global war, ein wahnsinnig stimulierender Aufschlag, der uns natürlich weiter zu denken geben muss und gibt viele Impulse, die wir auf jeden Fall mitnehmen müssen und natürlich auch weiterentwickeln müssen. An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr Zeit hattet für diese kleine Gesprächsrunde. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein kleiner Veranstaltungshinweis. 5. November, 16 Uhr, gibt es den nächsten Teil, nämlich Part 3 von Künstliche Intelligenz in der Nephrologie. Sicherlich nicht so breit, sondern mit eher so speziellen Aspekten, die rausgegriffen werden und dann ein bisschen tiefer beleuchtet werden. Aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, weil wir müssen dringend an diesen Themenfeldern dranbleiben. Also 16 Uhr ist eine reine virtuelle Veranstaltung. Anmelden kann man sich unter der E-Mail vr-meeting@nzvs.de. Dann kommt der Link. Danke, dass ihr da wart nochmal. Guten Kongress. Ich hoffe, wir sehen uns die nächsten Tage oder sprechen uns nochmal.
Ja, danke. Würde mich freuen. Tschüss.
Ja, sehr gut.
Tschüss. Tschüss.